Als ich Anna Jax angefragt habe, musste ich tatsächlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe doch gar nichts zu erzählen, sagte sie zu mir. Das habe ich ehrlich gesagt ganz anders empfunden, denn Anna hat sich in ihrer ersten Elternzeit mit der Gründung ihres Labels Lomaya selbstständig gemacht. Unter dem Namen Lomaya fertigt sie in erster Linie Schnullerbänder an. Mittlerweile hat sie aber auch einige andere Produkte in ihrem Sortiment. Diese Schnullerbänder sind handgefertigt, mittlerweile gar nicht mal mehr von Anna persönlich, aber dazu wird sie uns gleich mehr erzählen. Anna hat mittlerweile 2 Kinder, lebt in München und fertigt von dort aus. Ich habe mich besonders gefreut, mit Anna zu sprechen, weil es eine klassische Gründergeschichte von einer Mama ist, die etwas herstellt, was sie selber so nicht finden konnte. Außerdem hat Anna uns Einblicke gegeben, dass einfach das erste Jahr mit einem zweiten Kind hart sein kann, dass das Tempo sich des Lebens ein bisschen anpassen muss und sie hat auch offen und ehrlich erzählt, dass sie jetzt endlich sich das erste eigene Gehalt ausgezahlt hat. Etwas, was wir immer so als selbstverständlich nehmen, wenn man an Gründungen denkt, aber dass das Ganze auch ein bisschen Aufbau bedarf und einfach seine Zeit braucht, das muss erzählt werden. Wie Anna dabei Balance zwischen Baby und Business hält, erzählt sie uns in diesem Gespräch. Viel Spaß bei diesem Gespräch mit Anna Jax von Lomaya.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Anna, also wie du ja schon weißt, ich bin auf dich gekommen, weil ich tatsächlich 2 deiner Produkte, ich hätte fast gesagt, selber am Mann trage, aber nicht ich, sondern meine Tochter mehr oder weniger, jeden Tag. Und zwar sind das 2 Schnullerbänder, die wir geschenkt bekommen haben und die ich von Anfang an total süß fand und irgendwie auch so ein bisschen anders als andere Schnullerbänder. Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich mal hinterher forschen. Das könnte ja sein, theoretisch, dass die Person, die diese Schnullerbänder macht, vielleicht auch eine Mutter ist, weil man macht ja meistens das, was man irgendwie selber gebrauchen kann oder wo man so ein Fable für hat. Und genauso war es. Du bist Mutter, du bist sogar zweifache Mama. Mhm. Und du hast das Label Lomaya gegründet. Spricht man das so aus oder würdest du es anders aussprechen?
Nee, genau so.
Lomaya. Und das Lomaya, hast du gegründet, so Mitte des Jahres 2015, richtig?
Genau. September 2015. September. Ich so ein bisschen als Datum gesetzt. Ja, es war so ein fließender Anfang. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt ist es September 2015, mal so ein bisschen fix zu machen, genau.
Ja, und da warst du wahrscheinlich mitten in der Elternzeit von deiner allerersten Tochter.
Genau. Die ist Anfang 15 geboren, also Januar 2015. Und die ist dann ab Oktober 2015 ist die schon in die Krippe gegangen. Da hatten wir Glück und haben relativ schnell einen Platz gekriegt.
Ja.
Und genau.
Und das war aber, die Krippe war unabhängig davon, dass du mit Lomaya begonnen hast, sondern einfach grundsätzlich wolltest du gerne, dass sie möglichst in dem Jahr noch in die Krippe geht?
Genau. Das ist in München ja immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube generell in Deutschland mit den Krippenplätzen. Ja. Und wir hatten einfach gedacht, wir versuchen unser Glück. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, nach einem Jahr wieder zurück in meinen alten Job zu gehen. Und wie man sich das halt so vorstellt, wenn man noch nicht Mutter ist und schwanger ist. Und und ich habe dann aber in der Elternzeit gemerkt, dass ich erstmal nicht zurückgehe, sondern dass ich so Lust hätte, einfach was Eigenes zu machen und auch wieder so ein bisschen kreativer zu arbeiten. Und dann hatten wir uns aber natürlich schon für den Krippenplatz beworben und haben den dann auch gekriegt und auch in der städtischen Einrichtung, was in München immer so ein bisschen Jackpot ist, weil du es noch bezahlen kannst und eben nicht irgendwie viel zu viel Geld für die Kinderbetreuung ausgeben musst.
Ja.
Und dann hat es tatsächlich ganz gut gepasst. Also ich hatte so kurz vorher angefangen mit Lomaya und dann ist sie in die Krippe gegangen.
Ja, genau. Erzähl mal, woher du kamst, denn das ist ja nicht ganz unwichtig und auch ein bisschen auch der Grund dafür, warum du mit Lomaya gestartet hast, beziehungsweise warum du das überhaupt konntest, handwerklich.
Genau, ich habe nach dem Abi eine Lehre gemacht zur Herrenmaßschneiderin, ganz genau zu sagen. Ein ganz klassisch traditioneller Beruf. Ich habe ihn aber am Theater gemacht. Ich komme aus Freiburg und habe da am Theater gelernt, in der Herrenschneiderei. Und das war tatsächlich für mich so ein bisschen das Schöne daran, dass es nicht so ganz klassisch war, wie man sich so eine Herrenmaßschneiderausbildung vorstellt, sondern auch viel Kostüm, viel auch eben fantasievolle Sachen und nicht nur graue Wollstoffe und Männersackos. Ja. Und Genau, ich habe aber relativ traditionell gelernt trotzdem. Also das Herrenschneiderhandwerk ist gar nicht mehr so verbreitet und da gibt es nur noch sehr wenige, die das wirklich können und auch noch ausbilden.
Ja.
Und genau, daher komme ich eigentlich. Und habe dadurch, dass ich am Theater gelernt habe, bin ich später nach München und habe da auch an einem Opernhaus gearbeitet.
Wow.
Also genau, bevor ich in Elternzeit bin.
Ja. Kann man sich an einem Opernhaus auch kreativ austoben oder sind die Vorgaben schon ziemlich genau, was die Kostüme angeht?
Beziehungsweise die Kostüme werden designt von Kostümbildnern, die für die Produktion selber ans Haus kommen mit dem Regie-Team. Und da haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss.
Ach so.
Also genau, da kommen Kostümbildner, die das alles machen und designen und entwerfen. Und dann gibt es die Schneidereien, die fertigen die ganzen Kostüme. Und ich habe aber gearbeitet in der Garderobe. Und wir sind quasi dafür zuständig, die Vorstellung abends zu machen, die Darsteller anzuziehen, die Umzüge auf der Bühne zu machen, wenn es schnelle Umzüge gibt, die Kostüme instand zu halten, Änderungen zu machen, wenn wir Umbesetzungen haben, kurzfristige.
Ja.
Genau. So.
Das stelle ich mir, also ich könnte mir vorstellen, dass dann dieser kreative Part tatsächlich etwas fehlt, den du vielleicht jetzt auslebst. Dafür muss man aber, wie, so klingt es zumindest, stressresistent sein für so kurzfristige Änderungen, für, ich glaube, so hinter der Bühne geht es immer ordentlich ab. Könnte ich mir vorstellen. Ist das so ein Faktor, den ich richtig deute?
Ja, also es ist es kommt total darauf an. Es kommt erstmal so ein bisschen darauf an, in welcher Abteilung du bist. Ob du, ich habe angefangen als Springerin und war mal so in allen Abteilungen, was irgendwie ganz schön war, weil ich dadurch in alle Abteilungen mal so ein bisschen reinschauen konnte und bin dann in der Herrenstatisterie gewesen.
Mhm.
Und das war ein ziemlich aufregendes Jahr, weil wir da gerade den Ring gemacht haben von Wagner und einfach wir wahnsinnig viele Statisten hatten. Also wirklich, es waren unglaublich viele und das war aber total nett, weil einfach wahnsinnig viel los war.
Ja.
Und wir haben aber auch Stücke gehabt, da haben wir irgendwie 3 Statisten und da ist eigentlich nicht viel.
Ja.
Und dann sitzen wir halt abends hinter der Bühne und machen, was halt so angefallen ist, Änderungen oder Reparaturen und sind eigentlich da, falls was sein sollte, sozusagen. Und genau, und ich bin dann später aber ins Herrensolo gewechselt und das ist eigentlich, also das war auch das, wo ich eigentlich immer hin wollte, weil du da so ein bisschen auch so diese 1-zu-1-Betreuung hast mit den Sängern und das macht mir total viel Spaß, wenn ich so die direkte Ansprechperson bin und jemanden habe, genau, mit dem ich diese ganze Vorstellung auch machen kann.
Und, jetzt sprichst du quasi im Präsenz, aber eigentlich bist du aktuell gar nicht mehr tatsächlich vor Ort. Du bist
schon länger nicht mehr.
Du bist dann 2014 schwanger geworden. Wie lange warst du zu der Zeit an der Oper?
Ich will nur schlecht bezahlen. Ich glaube aber, es waren 3 Jahre. Es war meine vierte Spielzeit.
Ja.
Genau.
Und dann ist es so wie in einem klassischen Job, dass man seine in den Mutterschutz geht, seine Elternzeit anmeldet? Oder ist es in der Oper, an der Oper ein bisschen anders? Konntest du bis zum Ende arbeiten überhaupt? Das ist ja auch ein Beruf, in dem man wahrscheinlich auch viel steht. Ist ja je nach Schwangerschaft auch gar nicht so angenehm vielleicht.
Ja, also du kannst schon bis vor Mutterschutz arbeiten, je nachdem, wie es dir natürlich auch persönlich geht. Wo man so ein bisschen aufpassen muss, ist dem nach 20 Uhr arbeiten. Da gibt es ja so Verordnungen. Und da kannst du aber dich selber auch einfach, also kannst du selber bestätigen, beziehungsweise vom Arzt eine Bestätigung mitbringen, dass du sagst, du willst die Vorstellungen noch machen, was natürlich auch das Interessante daran ist, jetzt eben nicht nur tagsüber Kostüme zu referieren und instand zu halten, sondern auch einfach die Vorstellungen abends mitzuerleben und hinter der Bühne zu sein. Und genau, das hatte ich gemacht und ich habe eigentlich bis zum Ende gearbeitet. Ja.
Jetzt hast du schon mal was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar diese Arbeitszeiten. Da weiß man ja eigentlich, selbst wenn man nach einem Plan, zumindest nach einem Jahr wieder zurückkommt, sind das nicht so die familienfreundlichen Arbeitszeiten in den meisten Fällen, je nachdem, wie die Kinder schlafen natürlich. Aber hattest du dir darüber schon Gedanken gemacht oder hast du das alles auf dich zukommen lassen?
Nee, wir hatten uns da schon Gedanken drüber gemacht. Eigentlich dachte ich immer, ist es auch ganz gut vereinbar, weil mein Mann arbeitet tagsüber, der ist tagsüber im Büro.
Ja.
Und dann hätten wir uns abends ganz gut die Kinder einfach in die Hand geben können oder damals das eine Kind. und sagen, genau, er muss dann halt irgendwie um, um 18 Uhr da sein, damit ich dann gehen kann und die Abendvorstellung machen. Und genau, also wir hatten uns das ganz gut vorgestellt, als es dann soweit war und darum ging, ob ich das wirklich wieder mache, haben wir gesagt, das ist vielleicht doch nicht so einfach
ja.
und so gut managebar, weil ja mit den Kindern, es ist ja auch immer irgendwas und mein Mann ist auch schon ab und zu unterwegs und dann wäre das einfach auch nicht gegangen und wir haben auch keine Großeltern in München und
ja.
Tatsächlich wäre dann auch wahnsinnig wenig Zeit zu zweit gewesen, wenn irgendwie mein Mann tagsüber arbeitet und ich dann abends arbeiten gehe und dann irgendwie um 11 oder um 12 nach Hause komme und morgens wieder Kinder und
ja.
genau.
Ja.
Also es lässt sich auf jeden Fall irgendwie machen. Ich habe auch viele Kolleginnen, die Mütter sind, aber irgendwie so für uns, ja, hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt.
Ja, das Gefühl hat sich offensichtlich verändert, denn du hast, ja, erzähl mal, wie du zu deiner ersten Schnullerkette kamst, weil ich glaube, so ganz geplant, dass du jetzt in das, in dieses Business einsteigst, war das nicht. Es kam so ein bisschen zu dir, oder wie hast du,
ja.
wie hast du das empfunden?
Ja. ja, es war tatsächlich so ein bisschen Zufall. Ich habe, wir hatten eine Schnullerkette geschenkt bekommen zur Geburt von meiner Tochter und die hat mir irgendwie nicht gefallen und das war auch so ein bisschen, es war so diese typische Schnullerkette mit so einem bunten, ich glaube, es waren so Füchse drauf oder irgendwie so.
Ja.
War irgendwie, es hat mir nicht so gut gefallen. Es war so ohne jetzt es böse bewerten zu wollen oder schlecht bewerten zu wollen, es war so ein bisschen so ein Davanda-Schnullerband,
ja.
wenn ich das so sagen darf. Wobei ich auch über der Wander angefangen habe, also nicht negativ.
Ja.
genau, und das hatte ich und meine Tochter hatte aber irgendwie nie einen Schnuller. Die wollte einfach keinen Schnuller von Anfang an und hatte dann aber so diese Phase, wo sie einfach alles aus dem Kinderwagen geschmissen hat, alles, was sie hatte. Und
kenn ich.
Wir haben ständig irgendwas verloren und es hat mich irgendwann genervt und dann dachte ich, ich könnte doch irgendwie daraus, ich könnte das doch benutzen, um einfach die Sachen auch festzuklippen oder irgendwie festzumachen. Und dann hat mir das aber nicht so gut gefallen. Dann dachte ich, ach komm, jetzt nähe ich einfach irgendwie was anderes zwischen diesem Silikonring und dem Clip und habe geguckt, was ich in meiner Kiste habe und hatte irgendwie ein ganz schlichtes Baumwollband und hatte noch so eine neonpinke Pomponborte.
Mhm.
Und irgendwie dachte ich, das sähe doch vielleicht ganz schön zusammen aus und habe das zusammengenäht und fand es total toll. Und hab dann, glaube ich, über Instagram, über meinen privaten Account ein Foto davon gepostet und dann war die Resonanz irgendwie echt ganz gut. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das ja tatsächlich was und hab dann online geguckt, ob ich irgendeinen Shop finde, der irgendwie schöne Pop-on-Borden hat und hab tatsächlich einfach Material bestellt und angefangen.
Wahnsinn. Also vor allem diese Pop-on-Borden sind ja quasi wie so ein Signature Produkt schon bei euch. Also
unser, ja, total.
Ich habe auch genau die, in zwei verschiedenen Versionen.
Ja.
Und also du hast quasi erstmal für dich selber was gemacht, hast dann ein Foto hochgeladen, auch alles noch privat und hast dann gesagt, dass die Resonanz relativ gut war. Das heißt aber, die Resonanz war erstmal so aus dem eigenen Umkreis, also von Freunden und von Leuten, die dir folgten, also dich mehr oder weniger kennen, gut. Oder?
Genau.
Und das hat dich dann quasi motiviert zu sagen, vielleicht mache ich doch nochmal 2, 3 weitere und versuche sie an den Mann zu bringen.
Genau, also es war einfach so, dass ich dachte, ah okay, da ist vielleicht auch eine Nachfrage oder das finden die Leute irgendwie schön und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht viel mit Schnullerbändern beschäftigt, weil meine Tochter ja auch einfach keinen Schnuller hatte und ich dieses Problem noch gar nicht hatte, dass die immer verloren gehen und aber genau, ich habe dann einfach so ein bisschen geguckt, was es so gibt und dann war natürlich irgendwie der Wander und ich habe auch vorher so ein bisschen geguckt, ob es vielleicht sowas in die Art schon gibt und habe gar nichts gefunden. Also ich fand es tatsächlich auch schwer, schöne Schnullerbänder zu finden oder schlichte oder die irgendwie mir vom Design oder von den Farben auch irgendwie zugesagt haben.
Ja.
War alles so ein bisschen Baby.
Ja.
Genau, und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt warum nicht? Und habe irgendwie schöne Bänder online gefunden und fand das von Anfang an total schön, diese Kombination aus diesem schlichten Baumwollband und dann einfach diese knalligen Farben dazu und aber eben nicht viel Muster und nicht, weißt du, einfach, es ist ja trotzdem sehr clean, dieses Design an sich. Und genau, und dann habe ich mir auf Instagram ein Business-Profil gemacht, sozusagen. Also dann habe ich mir einen Namen überlegt, der kam auch irgendwie so nachts beim Einschlafen und genau.
Und hattest gedacht, du, jetzt versuche ich es einfach mal. Hattest du ganz ursprünglich den Wunsch oder den Gedanken, ja, also selbstständig könnte ich mir vorstellen?
Eigentlich nicht, nee. Mhm. Also ich fand es schon immer gut, irgendwie selbstständig, also was heißt selbstständig, aber in einer gewissen Weise selbstständig zu arbeiten, also einfach so ein bisschen mir das selber einzuteilen und selber sozusagen die Verantwortung zu haben für meinen gewissen Bereich und das einfach selber zu machen und da so ein bisschen frei zu sein und nicht immer nur Aufträge auszuführen. Mhm. Also das war schon immer so, dass ich besser arbeiten konnte, wenn ich so ein bisschen frei war.
Ja.
Und irgendwie ich hatte es aber nicht geplant. Also ich hatte nicht geplant zu sagen, ich will mal selbstständig sein oder ich will ein eigenes Label gründen. Das war so gar nicht meins eigentlich. Ja. Also da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht war es irgendwo tief drin, das kann schon sein.
Jetzt hast du mit dieser Idee 2015 hast du, glaube ich, auch einen ganz guten Zeitpunkt getroffen, so unbewusst. Und diese Aussage ist natürlich überhaupt nicht objektiv, weil ich bin natürlich auch erst seit ein paar Jahren so in diesem Baby-Business. So 2015 haben sich so in meinem Umkreis die ersten Babys auf die Welt gekommen. Und vorher habe ich mich nicht wahnsinnig viel mit der Mode um Babys beschäftigt. Aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass auch die Mode für Babys und für Kleinkinder sich wirklich stark verändert hat. Vielleicht auch durch Instagram und durch die Tatsache, dass die Welt so klein geworden ist und man auch mal gucken kann, was der Babyartikelladen in einer anderen Stadt so alles anbietet. Aber gefühlt passt natürlich dieses Thema, dass man auch das Schnullerband, sage ich jetzt mal so ein bisschen optisch, dem Outfit des Babys anpasst, total gut in diese Zeit.
Ja, also das denke ich auch. Ich hatte selber zu der Zeit ja noch nicht so viel mich damit beschäftigt. Also wenn ich jetzt heute sehe, was es für Marken gibt und was es für Kinder einfach alles gibt und du kannst ja wirklich Outfits für deine Kinder kaufen, es ist unglaublich. Mhm. Und da ist, glaube ich, wie du sagst, ich glaube tatsächlich auch, dass das auch der Zugang einfach anders geworden ist, auch durch Instagram und man viel mehr sieht und mehr mitbekommt und das eben auch Labels sieht, die vielleicht auch gar nicht aus Deutschland kommen oder vielleicht auch in Deutschland jetzt gar nicht vertrieben werden und dadurch hat man natürlich da auch eben jetzt einen ganz anderen Input.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wie sah das praktisch aus? Also du hast dann gesagt, okay, ich kaufe mir ein bisschen Material. Das Handwerkliche konntest du. Und dann hast du erstmal so und so viele Bänder produziert und die dann online gestellt? Oder hast du gedacht, ich produziere sozusagen auf Nachfrage? Wie bist du da rangegangen?
Genau, ich habe mir dann ein Instagram-Profil gemacht, habe da so ein paar Fotos hochgeladen und habe tatsächlich am Anfang über Instagram verkauft. Also über die Direct-Message oder wie auch immer.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte damals auch einen ganz guten Zeitpunkt mit Instagram generell.
Also
da gab es diese ganzen Algorithmen noch nicht und die Leute haben das irgendwie gesehen und dann hast du ein paar Hashtags gesetzt und dann wurde ich irgendwie gesehen und relativ schnell haben dann mich auch zwei Bloggerinnen angeschrieben, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Da war dieses ganze Gewinnspiel-Thema noch riesig. Hier gab es ständig irgendwelche Gewinnspiele, so kleinere auch. Und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf ein Gewinnspiel. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich tatsächlich so auf Anfrage produziert. Also, dass die Leute gesagt haben, ich hätte gerne das und das. Und dann habe ich das gemacht. Und habe mir relativ schnell aber dann auch in der Wandershop gemacht, weil das eben so eine ganz gute Plattform war einfach. Du hattest schon die Plattform an sich und die Kundschaft an sich und musstest ja eigentlich nur noch Fotos hochladen und dein Produkt beschreiben und schon hattest du einen Shop. Also das ging ja total schnell und total easy.
Ja.
Und da waren natürlich auch schon viele Mütter und so ein bisschen mein Klientel und meine Kundschaft. Stimmt. Das war... Ja.
Und würdest du sagen, dass diese Kooperation mit diesen beiden Bloggern, also die Gewinnspiele, dass die einen Boost, also konntest du einen Boost spüren, auch schon damals? Oder ist das etwas, also weil wenn heutzutage jemand das Glück hat, dass der Blogger auf ihn zukommt, dann freut er sich ja natürlich schon insgeheim, weil das immer verspricht, dass da was bei rauskommt. Aber das kann man ja manchmal nicht planen.
Nee, also auf jeden Fall. Das war irgendwie anders damals. Also es hört sich so doof an zu sagen, damals, das ist ja noch gar nicht lange her, aber gefühlt ist es schon total lange her, weil sich für mich gefühlt total viel getan hat bei Instagram seitdem. Also Nee, das war, ich meine, ich habe die beiden Bloggerinnen auch bezahlt, indem sie jeder einen Schnullerwand bekommen haben. Mhm. Also und heutzutage ist es ja, wenn du mit jemandem kooperierst, musst du ja wirklich auch Geld in die Hand nehmen, mhm. außer du hast irgendwie Glück und das ist vielleicht auch irgendwie eine Herzensangelegenheit oder so. Aber es ist, das war total toll. Also die haben das irgendwie gepostet und dann haben die Leute auch bestellt tatsächlich.
Ja.
Doch, also das hat man schon gemerkt.
Jetzt war deine Tochter zu dem Zeitpunkt so ein halbes, dreiviertel Jahr oder war sie da schon gerade in der Krippe?
Das war so schleichend. Ich glaube, sie ist im Oktober in die Krippe gegangen. Genau, ich hatte also schon so ein bisschen angefangen und habe dann auch viel die ersten anderthalb Monate einfach am Wochenende dann genäht. Da habe ich mich dann mit meinem Mann aufgeteilt und habe dann unter der Woche eben meine Tochter betreut. Und sobald die dann in die Krippe gegangen ist, konnte ich natürlich vormittags dann einfach mich um Lomaya kümmern und dann nachmittags um meine Tochter. Mhm. Wobei sie war nur bis 14 Uhr in der Krippe am Anfang. Also,
konntest du das so für dich im Kopf richtig trennen oder kennst du das Gefühl, dass man eigentlich noch das und das und das machen wollte für Lomaya oder dass man noch die Idee hat oder dass man noch mal ganz kurz was recherchieren möchte und eigentlich aber gerade nicht wirklich die Zeit hat, weil man mit dem Kind ist?
Total. Das kenne ich ja heute noch. Also doch, total. Das kenne ich total gut. Das ist, wie gesagt, heute noch so, dass ich oft dann sage irgendwie, oder wenn ich jetzt auch nachmittags mit den Kindern auf dem Spielplatz bin, dass ich dann noch schnell irgendwie eine E-Mail rausschicke oder noch schnell was nachgucke oder noch schnell irgendwie eine Instagram-Nachricht beantworte, während die auf dem Spielplatz spielen. Und komme mir dann immer so ein bisschen blöd vor und habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, jetzt von außen ist es wieder so, naja, die Mutti sitzt auf dem Spielplatz und guckt in ihr Handy.
Ja.
Und natürlich weiß niemand, dass du vielleicht gerade arbeitest oder eben vielleicht auch einfach gerade froh bist, dass du mal 10 Minuten hast, weil du den Tag noch nicht in dein Handy geguckt hast.
Ja.
Und vielleicht auch wirklich nur auf Instagram rumhängst oder irgendwie, weiß ich nicht, weißt du? Und das ist immer so ein bisschen, aber mittlerweile sind die ja auch gar nicht mehr so klein und dann geht es auch ganz gut, dass man nachmittags sagt, man macht nochmal schnell die E-Mail. Aber ich habe tatsächlich, also bin da auch mit mir relativ streng geworden, dass ich sage, ich mache vormittags irgendwie mein Arbeitspensum und nachmittags ist auch einfach für die Kinder.
Ja. Ja.
Und man kann ja auch abends nochmal was machen, wenn die dann im Bett sind.
Ja, absolut, also das stimmt.
Mit Corona.
Ja gut, das ist sowieso noch eine Ausnahmesituation. gerade weil du gesagt hast, dass du am Anfang auch über Instagram quasi den Vertrieb gemacht hast, in Anführungsstrichen, kann ich mir vorstellen, und bei Davanda würde es wahrscheinlich ähnlich sein, dass dann doch schon viele Nachfragen kommen. Und gibt es das Band auch noch in Blau und Grün statt in Grün und Gelb? Und machst du extra Anfertigung oder ist das wirklich, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass einfach dieses digital kommunizieren doch aufwendiger ist, als man das vielleicht denkt. Und das ist
total
so ein Faktor, den man vielleicht von außen auch vergisst. Nach dem Motto, ja, sie kann in einer ruhigen Minute ein paar Bänder schneidern, aber was dann sozusagen drumherum mit dem Vertrieb zu tun hat, ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen aufwendiger.
Total. Und das ist tatsächlich auch so so ein Punkt, der irgendwie, den ich so ein bisschen anstrengend finde, weil ich das auch heute noch ganz viel habe, dass die Leute mich dann anschreiben und sagen, ja, aber gibt es das nicht auch so und so? Und ich merke, es ist so ein bisschen schwierig, einfach so auch als Marke gesehen zu werden und nicht als Mutter, die irgendwas macht. Weißt du, was ich meine? Es ist so, wo ich mir dann denke, naja, ich habe einen Online-Shop und da sind die Sachen drin. Und das sind die Sachen, die es zu kaufen gibt. Und es ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber bei H&M ruft auch niemand an und sagt, aber könnt ihr mir das auch in Blau oder in Grün machen?
Ja.
Und dann denke ich manchmal so, naja, es gibt das, was es gibt und wir fertigen nichts auf Anfrage. Sonst hätten wir es natürlich auch irgendwie als Dienstleistung im Online-Shop oder so.
Ja, stimmt.
Also das ist so ein bisschen, das war natürlich auch am Anfang mit Davanda einfach, hatte das so eine gewisse Note, weil einfach da waren da irgendwie für Handmade und für individualisierbar. Und ich kriege auch heute noch ganz oft die Anfrage, ob wir nicht den Namen draufdrucken können oder besticken.
Ja.
Und am Anfang ist es besser geworden, aber am Anfang war das ganz extrem. Und ich habe mich auch so ein bisschen geärgert oder so ein bisschen genervt. Das war einfach so, ach, nee, machen wir nicht.
Ja. Ja, also, da sprichst du was Richtiges an mit Davanda und der Note, weil viele machen das ja auch bei Davanda, dass sie sagen, hier, wir haben die und die Stoffe zur Auswahl oder ich habe diese und die Stoffe zur Auswahl,
such
dir was aus. Und ich habe auch schon mal hier und da gerade so für Geschenke für Neugeborene da ein bisschen rumgesucht und dann gedacht, also wow, wie aufwendig das auch sein muss. Dann hat man noch so einen Extrawunsch, dann muss diese arme Mutter, die vielleicht noch zwei Kinder zu Hause hat, nochmal loslaufen. Und dann zahle ich am Ende, weiß nicht, 20, 30, 35 Euro. Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnt. Aber du hast ja, und das ist ja auch die Krux an der Geschichte, auf der einen Seite fand ich dich ja gerade so interessant, auch unabhängig von meinem Podcast jetzt, weil du eben auch eine Mami bist und sozusagen so mitten im Thema bist. Und auf der anderen Seite kann ich total verstehen, dass du irgendwie auch als Marke gesehen werden möchtest und nicht nur als die Mutter, die das zu Hause im Wohnzimmer macht, so ungefähr.
Ja, das ist auch total schwierig. Ich meine, am Anfang war das ja genau so. Ich habe das zu Hause im Wohnzimmer gemacht. Und aber es ist, wie du sagst, dann zahlt man da 35 Euro für und dann bleibt natürlich für mich irgendwie nichts mehr übrig. Ja. Und das war irgendwann auch so das Thema, wo ich mir dachte, okay, das muss einfach auch, also es muss auch irgendwie was dabei rumkommen.
Ja,
also es muss auch irgendwie was hängen bleiben. Ja. Und ich kann auch nicht, mich jeden Abend hinsetzen und Maßsachen anfertigen nach irgendwelchen Sonderwünschen. Das geht einfach nicht. Und genau, also ich habe am Anfang auch wirklich alles selber genäht und habe dann aber auch gemerkt, natürlich, wenn ich selber nähe, bleibt keine Zeit für irgendwas anderes. Und natürlich ist ein Label nicht geführt mit, wenn du nur produzierst. Da kommt ja dann noch ganz viel anderes mit, von dem ich ja auch noch gar keine Ahnung hatte, was Buchhaltung und Social Media und Vertrieb und alles Mögliche. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass ich das Nähen an sich gar nicht mehr schaffe. Also ich kann das nicht mehr selber machen.
Ja.
Und genau. Also das ist,
und dann hast du dir eine externe Schneiderin gesucht oder hast du einen Schneidersalon oder eine Schneiderei angesprochen? Eine deines Vertrauens sozusagen?
Ich habe tatsächlich am Anfang versucht, das über Lohnnäherei, nennt man sowas, über eine Lohnnäherei zu machen, also einfach über eine Firma, die quasi, die einfach dein Produkt fertigt nach Wünschen und gewisse Stückzahlen und hatte versucht, in Deutschland was zu finden, habe auch Probe nähen lassen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert. Also mir war wichtig, dass ich jemanden in Deutschland habe, weil ich einfach dachte, so ein kleines Produkt will ich nicht. Also China eh nicht, aber ich will auch jetzt nicht irgendwie ins Ausland gehen. Das lohnt sich für mich einfach nicht. Und was ich dann aber auch relativ schnell gemerkt habe, dass dadurch, dass es so ein kleines Produkt ist und so filigran, muss aber auch irgendwie jede Naht sitzen. Und natürlich geht es in so Lohnnähereien auch darum, schnell Masse zu produzieren. Und das geht mit den Schnullerbändern einfach nicht. Mhm. Also was ich da zurückgekriegt habe, ich habe einmal eine Sample zurückbekommen und habe echt überhaupt geheult, als ich sie gesehen habe, weil ich dachte, das kann nicht sein. So kann man nicht Samples zurückschicken. Mhm. Vor allem hatte ich mir wirklich viel Mühe gegeben mit der Nähanleitung, die einzelnen Schritte, mit Zentimeterangaben, wo das Label sitzen soll und alles. Und habe dann einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Und habe dann über Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet und habe gesagt, ich suche eine Näherin im Raum München. Oder auch näher, also da war ich gar nicht festgelegt. Ich suche einfach jemanden, der mich unterstützt und habe relativ schnell eine ganz, ganz tolle Näherin gefunden, die auch also immer noch für mich näht.
Ach, klasse. Und genau. War das so ein Punkt, der auch irgendwie demotivierend war? Oder hast du gesagt, okay, aufstehen, weitermachen, das kann nicht sein, das ist jetzt nicht das Ende gewesen?
Also es war schon demotivierend auch, weil ich mir irgendwie dachte, wie soll ich das denn schaffen? Also das muss halt irgendwie laufen und wie machen das denn andere Labels, dass sie ihre Sachen produzieren lassen und dass sie auch noch gut aussehen?
Ja.
Und dann habe ich aber so, also ich bin im Endeffekt, ist es total gut, dass ich das eben nicht, also dass es nicht geklappt hat, weil ich so viel flexibler bin und weil das so viel besser zu der Marke passt und das ist wirklich auch alles jetzt lokal in München gefertigt oder im Raum, also in Bayern, meine Näherin sitzt am Chiemsee. Und das ist eigentlich total gut und es ist natürlich für mich total toll, weil ich nicht sagen muss, ich nehme 1000 Stück von jedem Modell, sondern ich kann sie anrufen und kann sagen, ich brauche jetzt 20 von dem Modell und ich brauche 25 von dem anderen und kann das so auf Zuruf machen. Und habe dadurch gar nicht so riesige Investitionen und kann das tatsächlich so nach Bedarf einfach machen. Und das ist total gut.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, nach welcher so Bestellzahl oder also wie hoch die Bestellungen geworden sind, dass du gesagt hast, ich kann das nicht mehr alleine schaffen, weil ich sonst nicht genug Zeit habe für alles drumherum und für die Familie?
Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen.
Zu lange her wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht mehr. Das fing, glaube ich, doch eigentlich ziemlich sicher, fing es damit an, als ich die ersten Händler hatte. Also ich habe das, genau, ich habe ja eigentlich nur an Endkunden verkauft und dann kam ein Laden aus Hamburg und die haben angefragt, ob ich das nicht auch quasi für ihren Laden, ob sie es nicht im Laden verkaufen könnten. Und
die kannten dann dich fing über Instagram? Das eigentlich an.
Wie bitte?
Die kannten dich über Instagram?
Ja, ja. Die haben mich über Instagram angeschrieben, genau. Und cool. Da habe ich dann auch das erste Mal so gemerkt, okay, da ist wirklich ein Interesse auch da.
Ja.
Und es ist eben nicht nur so, also man könnte es vielleicht auch ein bisschen größer machen, als ich denke.
Ja.
Und genau, da habe ich gemerkt, dass das eben nicht mehr geht, weil die dann natürlich auch dann andere Massen abnehmen.
Ja.
Und dann musste ich mich aber natürlich erstmal damit beschäftigen, wie macht man, also wie läuft Vertrieb überhaupt? Wie berechnest du einen Einkaufspreis und das Ganze, also
ja,
wie berechnest
genau.
du deine Margen und so, also ich habe davon ja eigentlich, also ich bin immer noch keine Expertin, ja, also es ist, ich habe mir das alles irgendwie so selber beigebracht.
Hattest du in deinem Umkreis jemanden, den du da ein bisschen zur Rate ziehen konntest oder hast du einfach gesagt, okay, ich muss einfach meinen Preis errechnen, ich kenne die Zahlen oder ich kenne die Kosten für meine Materialien, ich will das und das raushaben vielleicht?
Also ich hatte niemanden. Ich habe das tatsächlich dann so ein bisschen gemerkt einfach. Ich habe mir natürlich einen Preis überlegt, den ich gerne hätte und habe dann einfach überlegt, genau, was würde jetzt ein Laden bezahlen, beziehungsweise habe auch so ein bisschen nachgefragt. Die haben ja auch ihre fixen Prozente, die sie draufrechnen oder ihre Margen, die sie gerne hätten, die nehmen eigentlich meistens so den Einkaufspreis mal 2, mal 2,5, ist dann der Verkaufspreis und genau, dann habe ich halt geguckt, ob das für mich realisierbar ist und habe aber natürlich auch gesagt, naja, es ist halt auch ein Produkt, das in Deutschland hergestellt wird, komplett und es ist, wir sind jetzt auch kein Riesenlabel irgendwie, es ist auch handgemacht und genau, es hat halt auch so ein bisschen seinen Preis einfach. Und aber ich konnte jetzt natürlich auch nicht sagen, ein Schnullerband kostet 35 Euro im Verkauf.
Ja.
Und
gut, gibt es auch.
Ja. Ja, ich genau, dann aber das ist, genau. Nee,
aber das heißt, deine Schneiderin produziert für dich auch die großen Stückzahlen. Es geht aber alles durch deine Hand, oder? Also es geht alles wieder zu dir zurück
genau.
und du versendest entweder an den Endverbraucher oder eben an den Wholesale.
Genau.
Mhm. Also ich habe ja das erste Schnullerband geschenkt bekommen von einer Freundin und das zweite hat meine Mutter mir dann sozusagen geschenkt und es kam dann direkt bei mir an. Ich finde auch das Packaging, also es ist alles so liebevoll gemacht einfach. Man kann, ich weiß nicht, das ist ja... Es ist natürlich am Ende des Tages egal, in Anführungsstrichen, wie das eingepackt war. Aber für uns Mamis ist es da irgendwie ganz schön, wenn das so ne, ganz hübsch eingepackt ist und man irgendwie schon die Freude hat beim Auspacken. Dem Baby ist es am Ende egal, aber ich finde, es gehört immer so ein ganzes Paket dazu.
Ich meine, generell ist das Produkt ja auch eigentlich ein Produkt für die Mami und gar nicht oder für den Papa. Also es ist ja gar nicht unbedingt ein Produkt fürs Baby. Also natürlich benutzt es das Baby, aber... Dem ist es ja im Endeffekt total egal, was da jetzt an ihm ranhängt oder nicht. Und nee, es ist ja auch ein Produkt, ja, also tatsächlich habe ich eigentlich meistens Frauen, die Sachen bestellen und ab und zu ist mal ein Papa dabei. Aber genau, also es ist tatsächlich ein Produkt für die Mütter so ein bisschen. Und ich liebe es selber auch, schöne Sachen auszupacken, also Sachen auszupacken, die schön eingepackt sind. So. Macht einfach gleich mehr Spaß.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du noch ein zweites Kind bekommen, Mitte 2017. Da war deine Tochter dann so 2,5, bisschen weniger.
Genau,
Und du warst immer noch in Elternzeit der Tochter, richtig? Also du hattest 3 Jahre angemeldet?
Genau. Genau,
okay.
Ich war immer noch in der Elternzeit von meiner Tochter. Also ich hatte ursprünglich 1 Jahr, nee, oder ich hatte, glaube ich, 2 Jahre angemeldet, genau, und habe gesagt, das erste mache ich Vollzeit, das zweite mache ich dann in Teilzeit. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eben nicht zurück will erstmal und mir diesen Luxus gönne von Elternzeit einfach und diesen festen Vertrag im Rücken und zu sagen, ich nehme mir diese 3 Jahre und guck, was in den 3 Jahren passiert und dann entscheide ich, ob ich zurückgehe oder nicht. Genau, und dann kam mein Sohn Mitte 2017 und genau, dann war so ein bisschen, dann war natürlich so ein bisschen das Problem, okay, jetzt hast du irgendwie dein Label, das muss ja auch irgendwie weiterlaufen und das kannst du jetzt aber auch nicht abgeben, weil das kannst du dir nicht leisten, also dann rentiert sich das Ganze nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt aber als nicht einfach zumachen und sagen, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr in Elternzeit und so lange müsst ihr warten, danach geht's weiter. Und dann habe ich tatsächlich einfach weitergearbeitet. Mhm. Also ich habe dann in den ersten Monaten jetzt nicht viel Vertrieb gemacht oder neue Läden angeschrieben, aber ich habe so das Daily Business habe ich ganz normal weitergemacht. Mhm. Das musste ich tatsächlich weitermachen, ja.
War das mit Stress verbunden oder hast du dich einigermaßen gut organisieren können?
Es ging eigentlich ganz gut. Es hat natürlich immer wieder diese Stressphasen gegeben, vor allem, du kennst es wahrscheinlich, du hast irgendwas geplant und dann werden die Kinder krank und dann funktioniert so gar nichts mehr und du denkst dir, es kann nicht sein. Ich habe das jetzt irgendwie vor 4 Wochen geplant und es muss jetzt irgendwie funktionieren. Ja. Und mit der Zeit habe ich einfach gelernt, es geht schon alles und ich habe auch sehr verständnisvolle Kunden und zur Not hat es halt dann einfach mal länger gedauert, der Versand. Oder ich habe ihn hochgesetzt und habe gesagt, wir brauchen halt einfach 2 Wochen zum Versenden und es geht einfach gerade nicht anders. Und aber da habe ich auch nie irgendwie böse Nachrichten gekriegt oder so. Also es war eigentlich echt immer gut und natürlich ist es irgendwie Stress, wenn man dann irgendwie so am Wochenende eigentlich sich auf ein Wochenende mit der Familie freut und aber im Hintergrund hat irgendwie so, man muss eigentlich noch die Bestellungen fertig machen und da ist noch eine offene Shop-Bestellung, der irgendwie 50 Bänder haben will und ja, aber das ist es irgendwie immer.
Ja,
und ich glaube, das hast du auch in anderen Jobs. Das ist einfach so diese Vereinbarkeit mit Familie und Beruf und
Also das, was ich als größtes Learning selber kenne und auch an den bisherigen Gesprächen gehört habe, ist auch, dass man einfach die Geschwindigkeit, die passt sich einfach an. Oder die muss sich anpassen. Man möchte immer schneller und mehr und, ne? Aber es gibt einfach Phasen im Leben, wo das dann nicht geht und wo man ein bisschen auf die Bremse treten muss, damit man hinten raus wenigstens lange fahren kann, in Anführungsstrichen.
Ja.
So ist das nun mal.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, ich bin, würde ich jetzt behaupten, ein relativ ungeduldiger Mensch. Und, aber ich habe für mich auch gelernt, es ist oft dann, saß ich da und wollte noch was fertig machen und dann wollten aber die Kinder, brauchten mich und dann am Anfang dachte ich immer, ich will das jetzt aber noch fertig machen. Und mit der Zeit habe ich aber so mir eingestehen müssen, das geht so einfach nicht. Und wenn ich mich dann um die Kinder kümmere und erstmal Kinder mache, dass sie wieder zufrieden sind, dann habe ich danach auch wieder die Zeit, mein Zeug fertig zu machen. Oder dann mache ich es abends. Und genau, also das Wichtige ist einfach, dass weil die lassen mich dann auch nicht in Ruhe. Also es ist so, das ist natürlich, wenn die wollen, dann wollen die. Oder wenn die brauchen. Und ich habe so für mich gelernt, da einfach entspannter zu werden und zu sagen, dann mache ich jetzt erst die Kinder und alles zu seiner Zeit und genau. Und was halt nicht ist, ist nicht und wenn es morgen passiert, dann ist es auch nicht schlimm.
Ja. Jetzt ist das ja, also bitte belehre mich eines Besseren, wenn ich da völlig falsch liege, aber ein Produkt, wo du nicht wahnsinnig viel das Investment, was man sozusagen mitbringen muss, ist übersichtlich, weil du die Materialien zwar einkaufen musst, aber ja im besten Fall auch schnell wieder verkaufen kannst. Bist du rentabel? Ist dein Ziel, dich davon komplett selbst zu finanzieren zu können? Oder wohin willst du?
Also das wäre tatsächlich schön, wenn man davon leben könnte. das stimmt, was du sagst. So an sich, ich habe auch gegründet ohne Eigenkapital sozusagen. Also ich habe natürlich diese erste Stoffbestellung gemacht, aber das war relativ schnell schon so, dass ich musste kein Geld in die Firma legen, damit die Firma läuft. Ich bin aber tatsächlich so, dass ich seit letztem Monat mir das erste Mal Gehalt auszahle.
Ah, cool. Ja, Glückwunsch.
Also es sind jetzt, es ist tatsächlich cool. Also
das muss man wirklich feiern, sowas. Das ist ein Riesenerfolg eigentlich. Du hast was selber auf die Beine gestellt und das ist großartig.
Also es ist so, ich dachte mir jetzt auch so, ich meine, es sind jetzt einfach auch schon fast 5 Jahre und irgendwann muss man auch einfach gucken, ist es ein Herzensprojekt oder mache ich das einfach ohne Geld zu verdienen oder dann dachte ich mir irgendwann, irgendwie will ich schon auch ein bisschen Geld damit verdienen, weil es ist schon auch viel Arbeit und es beansprucht mich auch viel und es ist viel Gedanken irgendwie, die ich mir darüber mache und viel Zeit, die ich investiere und es ist natürlich schön, irgendwie ein tolles Feedback zu kriegen, aber davon kannst du irgendwie halt auch nicht leben. Und dieser ganze, was jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass ich mir ein Gehalt auszahlen kann, war jetzt Corona. Also weil ich ja während Corona dann angefangen habe, Masken zu nähen und das einfach, die sich so wahnsinnig gut verkauft haben und auch immer noch verkaufen, dass ich da jetzt einfach auch wirklich was hängen geblieben ist und jetzt auch einfach mal so ein bisschen Geld in der Firma ist, dass ich sagen kann, ich kann mich jetzt auch einfach bezahlen.
Ja. Ja, gutes Stichwort. Cool. Erzähl doch mal, was du mich, ihr macht ja, oder du machst ja nicht nur Schnullerbänder, du hast ja ein paar andere Sachen, andere Produkte sozusagen im Shop. Was bietest du denn noch an?
Genau, also angefangen habe ich mit den Schnullerbändern und es ist so, ich sage immer, wir machen Baby-Accessoires. Genau, also Musselintücher und große Musselindecken und dann habe ich Dinkelkissen, die kannst du, die sind mit Dinkelspelz gefüllt, die kannst du aufwärmen und so ein bisschen so diese Bauchwehkissen und genau, jetzt Masken eben seit Corona und ich glaube, das war's aber auch tatsächlich.
Sind die Kissen auch wieder etwas, was du quasi aus eigener Erfahrung einfach gebraucht hast und gedacht hast, das könnten auch andere Leute gebrauchen?
Also ich finde, ich war eigentlich immer ziemlich begeistert von dem Musselinstoff. Ich finde den total schön. Ich finde, der hat total tolle Eigenschaften. Und das war immer so, wo ich mir dachte, mit dem würde ich gerne was machen. Und dann bietet sich natürlich an, Spucktücher beziehungsweise Halstücher oder Kopftücher. Oder der ist ja auch so universell einsetzbar. Also du kannst ja wirklich alles daraus machen. Und dann, das ist so ein bisschen... genau, den finde ich irgendwie total toll und Spucktücher jetzt schöne und ich habe irgendwie dann gedacht, wenn man schöne Farben nimmt und jetzt habe ich ja so einen bunten Rand drumherum oder einen andersfarbigen Rand und das ist irgendwie so ganz schön und eben auch nicht in weiß, weil ich hatte dann irgendwann nur noch Tücher, die irgendwie dann nicht mehr weiß waren und dann dachte ich irgendwann so, da könnte man vielleicht mal was Schönes machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie was Neues erfunden habe, also das gab es ja auch schon und das gibt's auch zuhauf und es ist fast schon wieder so, dass ich schon wieder denke, wundert mich, dass die Leute es noch kaufen, weil es ist ja wirklich, also es macht ja wirklich fast jeder, also so schöne Musselin-Produkte. Nein, es ist ja auch, also ja, ich habe es ja auch nicht neu erfunden, also so, mir gefällt es einfach und ich habe gerne irgendwie, ich finde die Farben toll und ich krieg ab und zu gesagt, dass ich da irgendwie ein schönes Händchen für Farben habe und vielleicht stimmt das ja auch.
Ja, absolut.
Und, so, das ist, ja, genau. Aber tatsächlich sind so die Schnullerbänder sind schon so unser Signature-Produkt.
Ja, ja. Jetzt verkaufst du die nicht mehr über Instagram und Davanda, sondern ausschließlich über die Website, oder?
Genau, genau.
Musstest du da ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder hast du auch die selber gebaut?
Die habe ich auch selber gemacht.
Wow, ja.
Ja, das war eigentlich, weil Davanda ja dann zugemacht hat. Also Davanda, ich wollte das eigentlich schon ewig machen, weil ich eben weg wollte von diesem Davanda-Charakter oder von diesem, genau. Und tatsächlich habe ich es aber dann erst geschafft, als Davanda gesagt hatte, wir schließen unsere Plattform, ihr müsst alle zu Etsy umziehen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich das einfach selber in die Hand nehmen. Und genau, dann habe ich die einfach mit so einem fertigen Template, habe ich die selber gebaut.
Ja.
Die ist jetzt auch nicht, also ja, sie ist ganz hübsch, aber es ist jetzt, es gibt ganz viele Features, die ich gerne hätte, die ich nicht habe oder, also, genau, da könnte man auch, also, könnte man auch nochmal Geld in die Hand nehmen und sagen, man macht es nochmal richtig und, ja.
Wenn du jetzt an den Alltag von damals im Sinne von dem Start und den Anfängen denkst und im Vergleich zu heute, also deine Große ist jetzt ja immer noch in der Krippe. Der Kleine ist wahrscheinlich auch in der Krippe oder im Kindergarten.
Genau, beide im Kindergarten, genau. Genau, die Große ist jetzt 5,5 und der Kleine 3.
Ach so, ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr in der Krippe.
Ja.
Das heißt, es hat dir auch wieder, du bist wieder an einem Punkt, wo du zumindest vormittags Freiheiten für dich und für dein Business hast. Zwischendurch, als der Kleine noch sehr klein war, war ja wahrscheinlich viel bei dir auf dem Arm, auf dem Schoß und so weiter und so fort. Fühltest du dich da wieder so ein bisschen zurückversetzt oder konntest du quasi mit der Erfahrung, die du schon hattest, das Ganze etwas leichter stemmen als vielleicht ganz zu Anfang?
Du meinst generell einfach wieder diese Situation, wieder ein Kleinkind zu haben?
Ja, genau. Und aber eigentlich sozusagen schon ein Label zu haben, an dem man weiterarbeiten will, also im Sinne dieser Vereinbarung.
Ja, also es ist natürlich, hast du dann irgendwie drei Kinder und nicht mehr nur zwei. Also es ging aber irgendwie ganz gut. Also ich habe halt versucht, einfach dann so die Mittagsschlafzeiten zu nutzen oder das Wochenende. Und natürlich, also das erste Jahr war hart, also so im Rückblick. Ich versuche mal das zu verdrängen, aber wenn ich ehrlich bin, das erste Jahr war schon richtig hart. Ich glaube, das ist es aber generell auch so, wenn du kein Business noch nebenher hast. Einfach zwei Kinder ist einfach eine andere Nummer als ein Kind. Und ich dachte eigentlich immer, ein Kind ist anstrengend oder kann anstrengend sein. Und als wir dann zwei hatten, waren mein Mann und ich beide, okay, also irgendwie, was haben wir uns denn bei einem Kind beschwert? Also es ist natürlich dann nochmal so ganz anders. Und dann hat mein Sohn auch einfach die erste anderthalb Jahre hat er einfach nicht geschlafen und war auch so ganz anders als meine Tochter. Und so brauchte viel mehr Aufmerksamkeit und hat eben nicht geschlafen. Und es war schon sehr, sehr anstrengend. Und ich habe oft daran gezweifelt und habe oft gedacht, ich schaffe das nicht mehr und ich weiß nicht, wie ich es weitermachen soll. Und wir haben aber immer gesagt, wir gönnen uns nochmal eine richtige Auszeit mit dem zweiten Kind, also machen auch nochmal ordentlich Elternzeit.
Ja.
Hatten uns dann aber auch gesagt, also bei meiner Tochter waren wir in Elternzeit, als sie ein halbes Jahr war, und haben dann irgendwie so gesagt, irgendwie wäre es schön, wenn der Kleine dann, also beim zweiten Kind, wenn der auch irgendwie schon läuft und schon so ein bisschen was mitkriegt. Und wenn du nicht so mit Baby und Kleinkind verreist, sondern wenn es vielleicht schon zwei Kleinkinder sind und der Kleine nicht mehr ganz so Baby ist.
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, wir machen es, wenn er anderthalb ist, und wir sind im Winter einfach zwei Monate weg und fliegen nach Südafrika und machen zwei Monate Auszeit. Und das war so ein bisschen auch immer so mein Licht am Horizont, zu sagen, irgendwie, das ziehe ich jetzt durch, das schaffe ich irgendwie. Und wir haben dann einfach zwei Monate Zeit, nur zu viert, und das hat vielleicht auch so ein bisschen mein schlechtes Gewissen in Schach gehalten, zu sagen, wir haben dann wirklich zwei Monate Zeit und machen nur Familie und kein Business. Und das haben wir dann auch gemacht, und das waren auch wirklich die schönsten zwei Monate, die wir hatten.
Ach,
und
herrlich,
das hat uns als Familie auch total zusammengeschweißt, und auch die Kinder, die beiden, irgendwie danach irgendwie waren die ein ganz anderes Team, und das war echt toll. Also das war immer so ein bisschen mein Lichtblick.
Und Lomaya hast du währenddessen wirklich liegen gelassen?
Nee, also ich habe dann, da war wieder eben der Punkt zu sagen, kann ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe meine ganzen Händler angeschrieben und habe gesagt, wir sind jetzt zwei Monate, mache ich keine Händlerbestellungen.
Ja.
Wenn ihr noch was wollt, bestellt jetzt. Danach gibt's dann erst wieder im März was, und das hat auch gut funktioniert, und die haben da auch echt gut drauf reagiert.
Ach, gut.
Und dann hat eine Freundin von mir hat dann den Versand für mich gemacht auf Deutsch. Und ich habe eben nur mit meiner Näherin, das habe ich koordiniert, und mit Material, also eben wenn ich Material brauchte, und aber so generell habe ich mich da echt gut raushalten können. Also ich habe einmal die Woche so ein bisschen hingesetzt und was gemacht, aber das war dann auch mit zwei, drei Stunden gemacht.
Ja.
Also das war wirklich, da habe ich es auf das Mindeste reduziert.
Ja. Habt ihr euch diese reinen Familienzeiten im Alltag bewahren können? Also sagt ihr zum Beispiel, Wochenende mache ich nichts, oder keine Ahnung, lassen wir den Samstag oder den Sonntag sein?
Ja, also das machen wir schon. Also dadurch, dass die Kinder ja jetzt auch beide im Kindergarten sind und auch beide, doch lange im Kindergarten sind, also bis 16 Uhr, und da kann man ja vormittags auch schon ganz gut was schaffen. Also, und ich sag mir schon irgendwie so, das ist Vormittag, ist, also bis die Kinder im Kindergarten sind, da arbeite ich, und Wochenende das ist dann einfach auch Familienzeit, weil wir uns auch einfach gar nicht viel sehen. Also mein Mann kommt auch immer, der ist lange im Büro und ist auch viel unterwegs, und dann ist es einfach, bleibt auch oft das Wochenende gar nicht mehr, weil dann auch jemand noch unterwegs ist oder wir irgendwie noch Termine haben. Und wenn ich dann auch noch arbeite oder mein Mann noch arbeitet, der ist auch selbstständig, natürlich ist immer irgendwas so. Also man kann es dann schon nicht so ganz lassen, meine E-Mails zu checken. Aber ich mache es auch ganz gerne mal dann, dass wir irgendwie einmal am Tag irgendwie, dass wir sagen, wir fahren jetzt in den Wald oder wir fahren auf unseren Acker, und dann lasse ich das Handy auch einfach zu Hause für zwei, drei Stunden und sage, ich mag jetzt auch einfach nichts hören.
Ja.
Und weil immer, wenn ich dabei habe, gucke ich drauf, und das nervt mich selber. Und ich muss es einfach, zu Hause lassen, um es wirklich auch nicht in der Hand zu haben. Ja, wirklich. Es ist,
Ja. Ja. Hast du so drei gute Tipps für Gründermütter oder für Mütter, die gerne gründen würden? Das, keine Ahnung, Sachen, auf die man sich vielleicht vorbereiten sollte, die man nicht erwartet. Okay, das ist natürlich schwierig, das vorher zu sagen, aber oder so hast du Tricks dagegen entwickelt, wenn man mal die Nerven verliert oder keine Ahnung, was auch immer dir einfällt?
Also ich bin so ein bisschen, also ich würde tatsächlich, glaube ich, nicht mehr alleine gründen.
Ja.
Weil es einfach, mir fehlt es total, so einen Partner oder Partnerin zu haben, mit dem ich mich besprechen kann, mit dem ich irgendwie neue Sachen entwickeln kann, der auch mal dann was übernimmt, wenn du vielleicht gerade die Kinder krank zu Hause hast oder so. Also das fehlt mir total. Ich glaube, ich würde wirklich nur noch zu zweit gründen, nicht mehr alleine. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir relativ früh, also ich habe mir einfach eine Steuerberaterin genommen, weil ich gesagt habe, das will ich nicht machen, das kann ich nicht machen und dafür bezahle ich auch nicht wenig, aber das muss halt einfach sein. Dafür hat die Buchhaltung irgendwie ihre Ordnung und ich kann entspannt sein und weiß, es ist alles irgendwie gut. Und was sonst noch? Also was ich für mich immer wieder gemerkt habe, was wirklich gut ist, dass ich einfach nähen kann. Also dass ich das Handwerk verstehe, dass ich das Produkt verstehe, dass ich auch jetzt während Corona war das wahnsinnig wichtig, habe ich auch ganz, ganz viel wieder selber genäht, weil wir einfach sonst, meine Näherin und ich, das nicht geschafft hätten mit der Maskenflut, die wir hatten. Also das hätten wir einfach nicht geschafft. Sie hätte das nicht geschafft, das alleine zu nähen. Und ich habe wieder ganz viel genäht. Und da war es tatsächlich einfach cool, das Produkt selber herstellen zu können und zu wissen, wie. Und das war schon echt gut. Also wenn man sich einfach auch auskennt in dem, aber man gründet wahrscheinlich auch nicht, wenn man so keine Ahnung davon hat.
Ja, aber sollte man zumindest nicht.
Ja.
Gibt's vielleicht aber das auch dadurch.
Ja, also das ist tatsächlich ein Vorteil für mich gewesen, das Produkt auch einfach selber herstellen zu können. Genau.
Jetzt bist du ja sozusagen, also die Kinder sind die Nacht wie vor bis 14 Uhr im Kindergarten oder mittlerweile etwas länger?
Bis 16.
Bis 16 Uhr.
Ja.
Reicht dir das so im Großen und Ganzen für deinen Alltag, um den zu bewältigen, den beruflichen? Oder
ja, also das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Ich meine, man könnte immer mehr tun. Also ich bin zum Beispiel, Vertrieb ist nicht so meine, was heißt Stärke, aber ist nicht so mein Lieblingsthema. Ja. Und ich merke aber immer, sobald ich was mache und sobald ich Läden anschreibe und anrufe und Lookbooks rausschicke, tut sich auch was. Und das könnte ich viel, viel mehr machen. Mhm. Und natürlich ist immer was. Oder Social Media könnte ich auch viel mehr machen. Und aber das, ich denke mir dann auch so, das, ja, ich es ist so, wie es ist. Und ich mache das, was ich schaffe. Und was ich nicht schaffe, schaffe ich auch nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache auch vormittags noch viel Haushalt und Einkaufen und alles, was sonst noch so anfällt. Ja. Also es ist nicht so, dass ich den Vormittag nur arbeite. Also, und es reicht mir aber. Also, es reicht doch.
Super.
Und es, ja, nee, das geht schon.
Klasse. Anna, vielen Dank für diese auch privaten Einblicke. Ich finde dein Produkt super. Ich habe auch schon Freundinnen davon erzählt und es werden gerade bei mir auch wieder Babys erwartet. Also vielleicht hat das ein oder andere Baby ja auch Lust auf den Schnuller und bekommt dann eine Schnullerkette von dir.
Ja, wie gesagt, man kann sie auch für alles andere benutzen.
Stimmt, genau. Man muss ja gar nicht den Schnuller daran binden. Ne?
Ja.
Sag noch einmal zum Abschluss, wo man dich am besten findet.
Also am besten über meine Homepage www.lomaya.de und sonst über Instagram lomaya.de und genau. Also wir sind tatsächlich auch in mehreren Läden, auch deutschlandweit. Da kriege ich auch immer wieder Anfragen. Also kann man mich auch gerne anfragen, wenn man zum Beispiel sagt, man will gerne lokal kaufen. Kann man uns auch einfach eine E-Mail schicken und dann geben wir die Läden auch durch in der Stadt und genau.
Perfekt. Und wenn man als Laden Interesse an euch hat, erreicht man euch auch am besten über die Homepage, ne?
Genau. Einfach super. Über die Homepage und eine Anfrage schicken und genau, dann Klasse. Melde ich mich gerne zurück.
Super, ich danke dir, Anna.
Ich danke dir,
alles
vielen
Gute.
Dank.
Tschüss.
Schön war's. Ciao.
Die wunderschönen und handgefertigten Produkte von Anna namens Lomaya findet ihr auf www.lomaya.de oder ihr folgt Lomaya einfach bei Instagram und schaut dort vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat und vor allem diese Art von Gründergeschichte, dann könnte euch sicher auch die Geschichte von Caro Hacker, The Architect Mom, oder Clarissa Steurer, Clarissa Kork, oder Eva Malawska von Kleine Prinz, den Kleiserschlüpferinnen oder Dani Sichting von Superstreusel gefallen. Das sind nämlich alles Mamis, die einfach das gemacht haben, was sie woanders nicht finden konnten. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, auf iTunes, Deezer und Spotify und Co. eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst oder mir Feedback auf Instagram an mumpany_podcast schickt. Bis dahin, eure Nora.